Radio 1. Der Radio Day Verrat.
Wir sind bei Judas. Für eine Handvoll Silberlinge hat der nun die Tempelwache zu Gethsemane zu Jesus geführt und ihn dann mit einem Kuss identifiziert. Und in seiner Gier und in seiner Zerrissenheit gleicht er dahin offensichtlich Gollum mit seinem Schatz gierig und doch an Versprechen gewunden, an denen er zum Schluss eigentlich zerbrach. Judas gab ja laut Matthäus-Evangelium das Kopfgeld zurück und er hängte sich. Und in der Apostelgeschichte des Lukas brach sein Körper einfach auf und alle Eingeweide fielen heraus. Das ist so bildgewaltig und mächtig, dass man sich fragte, kann man das eigentlich so drastisch darstellen und wie hat es eigentlich die Kunstgeschichte gemacht? Wie sieht das Bild vom Judas aus im Laufe der Kunstgeschichte? Diese Frage richten wir an die Kunsthistorikerin Christina Landbrecht. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns sind. Hallo.
Hallo.
Also in Kürze, wie wurde das Thema Verrat in der Kunstgeschichte aufgegriffen?
Ja, Sie haben es eigentlich gerade schon selber gesagt, also das ist ein typisches Thema eben für die Passionsgeschichte und deren Darstellungen, weil es einfach ein wichtiges dramaturgisches Mittel ist. Und denken wir zum Beispiel an den sogenannten Judaskuss im Garten Gethsemane. Der wird auf Gemälden und Fresken seit dem 14. Jahrhundert dargestellt. Das ist eigentlich eine unverkennbare Verratsszene. Was aber eigentlich noch wichtiger ist, sind die zahlreichen Abendmahldarstellungen seit der Frührenaissance, die eben im Hinblick auf das Thema Verrat spannend sind, weil bei den Abendmahlszenen eigentlich immer der Moment dargestellt wird, in denen Jesus verkündet, dass derjenige, der ihn verraten wird, in diesem Augenblick mit am Tisch sitzt und das natürlich Erregung hervorruft.
Also wenn ich den Verräter suche, gucke ich immer nach einem Beutel, wo die Silberlinge drin sind oder nach einem Küssenden. Ist das ein hinreichender Indikator?
Ja, es gibt tatsächlich so ein regelrechtes ikonografisches Schema für diese Judas-Figur. Also man erkennt den sehr leicht. Und zwar wirklich so, wenn man anfängt, so bei den Fresken seit dem 14. Jahrhundert zu gucken. Das ist oft, dass der in der Regel entweder ohne Heiligenschein oder aber mit einem schwarzen Nimbus dargestellt wird. Das zeichnet ihn aus. Seine Physiognomie ist auch immer recht eindeutig. Also eben der böse Verräter, so verschattete Augen, dunkler Teint, dunkle Haare, Bart. Also eben eine obskure Gestalt äußerlich. Und genau, Accessoires wie den Geldbeutel oder auch ein gelbes Gewand machen ihn dann eben so leicht identifizierbar. Auch die Figurenkonstellation ist eigentlich beim Judas immer interessant, denn er sitzt in der Regel isoliert. Also es klafft dann eben eine große Lücke entweder zwischen ihm und seinem Tischnachbarn oder es gibt sogar, um es noch deutlicher zu machen, bei Andrea del Castagno oder Taddeo Gaddi, da sitzt dann Judas ganz allein auf einer Tischseite und wendet dem Betrachter den Rücken zu, während alle anderen Apostel mit Jesus auf der anderen Tischseite sitzen.
Wird das irgendwann mal aufgebrochen? Ändert sich irgendwann mal das Bild, das man von diesem Verräter hatte?
Ja, man muss sich eigentlich nur das berühmteste Abendmahlbild vor Augen führen, das von Leonardo da Vinci aus dem Kloster in Mailand. Da ist es eben so, dass Jesus, wir kennen das ja alle, wir blicken sozusagen auf die Szenerie, auf die lange Tafel, Jesus sitzt in der Mitte und alle Apostel sitzen in Grüppchen an seiner Seite. Das heißt, Judas wird eben hier nicht mehr isoliert dargestellt, also rein sitzend isoliert, sondern er wird im Prinzip für diese Verräterfigur so ja durch Figurenkonstellationen und durch bildnerische Mittel wie Licht so herausmodelliert. Also der Judas ist in der Gruppe Petrus und Johannes zur Linken von Jesus und der wird dann so rausgedrängt und im Prinzip dreht er sich dann so um und wird dann durch das Licht, das eben dann anders auf ihn fällt als auf die anderen Jünger, so verschattet dargestellt. Also das ist ein schöner Kunstgriff, eben diese obskure Gestalt beizubehalten, aber eben mit realistischeren Mitteln eben an diese Gestaltung ranzugehen.
Aber warum ist diese Figur so wichtig? Also warum ein so beliebter Gegenstand der Darstellung in der Renaissance?
Das ist interessant. Ich glaube, das hat einfach mit dem Faszinosum des Bösen zu tun und einfach auch mit der dramaturgischen Erkenntnis, dass Bosheit den Zuschauer oft stärker fesselt als so eine reine edle Tugend. Und mit Judas entstand dann natürlich eben auch so eine dramatische Konfliktsituation, nicht nur ihm als Verräter gegenüber Jesus, den er ausliefert, sondern eigentlich auch mit dem Petrus, der dann wiederum von der Kirche quasi als der integre Apostel zum Apostelfürsten ernannt werden konnte. Also eben sozusagen auch diese Gegenspieler innerhalb der Apostelkonstellation. Und da war Judas eben einfach immer eine starke Kontrastfigur, auf die man ja auch theologisch sich immer beziehen konnte, so die Verlockung des Bösen. Und das haben einfach auch Künstler sofort aufgegriffen und sofort realisiert. Was vielleicht noch am Ende als Anmerkung ganz spannend ist, die Judas-Figur, man nimmt ja auch an, dass es eine literarische Erfindung ist sozusagen, die erst mit dem Matthäus-Evangelium so richtig an Fahrt aufnimmt. Also bei Lukas und Markus, bei den früheren Evangelien, da hat die Judas-Figur eigentlich noch nicht diese ausgeprägte Bedeutung, die sie dann später bekommt.
Eine notwendige und faszinierende Kunstfigur im wahrsten Sinne des Wortes. Über Verrat in der Kunstgeschichte, in dem Fall Judas, sprachen wir mit der Kunsthistorikerin Christina Landbrecht. Angenehme Osterfeiertage, wenn Sie kommen. Bis denn. Tschüss.
Ja, danke schön.